Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute wieder Satya Marchand eingeladen.
Und die freut sich, hier zu sein. Hallo allerseits.
Ja, und das ist jetzt unser drittes Gespräch zu dem Thema Polyvagaltheorie und heute geht es um die Entwicklungstraumata. Das ist ja so ein Wort, was sich erstmal so hart anhört. Und das habe ich dir ja auch schon mal gesagt. Ich nenne das ja Schutzprogramme aus der frühen Kindheit, weil es das für mich genau trifft. Und die haben wir alle mehr oder weniger.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ein Wording ist natürlich immer schwierig, so einen zu finden, das in allen Ohren sanft genug und gleichzeitig präzis genug klingt. Und Bindungs- und Entwicklungstrauma ist halt der sehr nüchterne Begriff, aber ich komme gut damit zurecht, wenn du sagst, dass sich das um Schutzprogramme handelt, was ja de facto auch richtig ist. Das ist ja keine Verniedlichung, sondern das trifft ja die Handlung, die ein Kind macht, um sich in einem ungünstigen Kontext einigermaßen stabil zu halten, recht genau. Also von daher bin ich sehr damit einverstanden, dass das so genannt werden kann.
Gut, dann können wir genau die Entwicklungstraumata ja in diesem Kontext genauso nennen. Und genau, und dann könnten wir vielleicht einfach nochmal erklären, warum diese Schutzprogramme sich bilden. Und es fängt ja wirklich in dieser frühen, das ist ja auch der Teil der Bindungsforschung, der ja auch ganz spannend ist. Das ist ja wirklich diese frühe Kindheit, an die wir uns ja nicht wirklich bewusst erinnern können.
Ja, ganz genau. Das ist jetzt wirklich, da machst du mit so einer einfachen Frage ein riesiges Fass auf. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir mal so zu den Wurzeln gewissermaßen zurückgehen. Und wenn ein Kind, also ganz basal, in eine Familie hineingeboren wird, wo die Eltern selber Verletzungen tragen. Und jetzt zwar ganz egal, ob das durch menschliche Verletzungen entstanden ist oder ob die einfach entsetzliche Naturkatastrophen erlebt haben. Also einfach mal davon ausgehen, dass diese Eltern nicht immer in der Lage sind, ihr Kind mitfühlend, empathisch und freundlich zu begleiten, sondern in sich merken, dass bestimmte Bereiche sie nicht abdecken und nicht halten können. Dann werden die große Schwierigkeiten haben, wenn ihr Kind, das sich frei entwickeln möchte, zum Beispiel mit einer Wut auf einmal auffällig wird. Wenn Eltern nicht gelernt haben, dieses dynamische, heftige Gefühl von Wut zu halten, dann werden sie dem Kind entweder suggerieren oder auch ganz deutlich aussprechen, dass diese Wut was ganz Schlechtes ist und dass man nicht wütend sein darf. Wenn in dem Moment, wo das passiert, verschaltet sich im autonomen Nervensystem genau diese Erfahrung, dass man nicht wütend sein darf. Das heißt, das Kind erlebt erstmal einen Schock, weil es eine Zurückweisung durch die Eltern erlebt. Das Kind ist wütend, aber rechnet ja gar nicht damit, dass diese Wut womöglich dazu führt, ausgegrenzt zu werden oder bestraft zu werden. Und wenn das Kind aber genau das erfährt, dass es mit seiner Wut nicht mehr willkommen ist, dann gerät sein Nervensystem deshalb in den Überlebensmodus, weil es Gefahr läuft, tatsächlich ausgestoßen zu werden. Das läuft unbewusst, das denkt sich das Kind nicht aus, das sind unbewusste Prozesse. Aber das Nervensystem des Kindes weiß, wenn ich hier nicht gefüttert und getränkt und gekleidet und gewärmt werde, dann muss ich sterben. Und in dem Moment passiert es also so, dieses Nervensystem entwickelt sich ja erfahrungsabhängig. Das Kind hat gerade eine Erfahrung gemacht, nämlich die von Zurückweisung. Sein Nervensystem geht in den Überlebensmodus und diese Erfahrung wird physisch im Nervensystem verschaltet. Das kann man sich wirklich vorstellen. Also ich mache jetzt hier so die Bewegung, aber man kann es sich so vorstellen, wie wenn zwei Elektrodrähte sich umeinander schnackeln und eine feste Verbindung eingehen. Und das ist die Grundlage für alle neuronalen Vernetzungen. Dieses Kind erlebt also Todesangst, weil es Gefahr läuft, ausgestoßen zu werden, verschaltet diese Todesangst im Nervensystem und gerät somit in den Überlebensmodus. Normalerweise, wenn es bei dieser einen Erfahrung bliebe, würde sich das Nervensystem des Kindes wieder runterregulieren können, weil alles ansonsten prima in Ordnung ist. Das Kennzeichen von Bindungstrauma ist aber eben, dass das nicht einmalig passiert, sondern dass das über ganz lange Sequenzen geschieht. Und mit Sequenz meine ich von der Prägezeit, also mit der Empfängnis, von der Empfängnis bis zum ungefähr 15. Lebensjahr. Und das nennt man oder kann man nennen die Prägezeit. Und da die Eltern ja aber so sind, wie sie sind, dann können die nächstes Mal mit der Wut des Kindes immer noch nicht anders umgehen und das Kind erlebt das Gleiche. Und wenn man jetzt das ein bisschen breiter macht, die Perspektive, dann fällt einem natürlich ganz schnell auf, dass es sich nicht nur um Wut handelt, sondern da sind dann andere Emotionen, wo das Kind auch nicht gehalten werden kann. Und das bedeutet einfach, dass das Nervensystem dieses kleinen Menschen festhängt im Überlebensmodus. Weil einfach nur deshalb, weil die Eltern sind, wie sie sind und weil ähnliche Erfahrungen oder genau die gleichen Erfahrungen immer wieder passieren. Und das Nervensystem, das sich ja erfahrungsabhängig entwickelt, das ist mit seiner Entwicklung fertig, wenn wir ungefähr 15 oder 16 sind. Und dann hat das verschaltet lauter Erfahrungen von Todesangst. Und deswegen ist dieser Überlebensmodus immer noch aktiv, obwohl sich der äußere Kontext mittlerweile längst geändert hat. Man ist dann ja nicht mehr im Elternhaus, man hat dann, also meistens jedenfalls, und hat dann ganz andere Kontext und ganz andere Umfelder, aber das Nervensystem kriegt das wie nicht mit, weil es ja mit seinen Verschaltungen fertig ist. Jede Nervenbahn hat ihren Gegenpol gefunden, ist die Verbindung eingegangen und dann ist man irgendwann fertig. Und das heißt, dass auch erwachsene Menschen immer noch in diesem Nervensystem ihrer Prägezeit feststecken und permanent aktiviert sind oder im Überlebensmodus sind. Und das Perfide daran ist, dass dieses Nervensystem gar nicht gelernt hat, wie sich Sicherheit und Geborgenheit und Geschütztsein anfühlen, weshalb dieser Überlebensmodus für diese Menschen total normal ist. Die spüren also ständig eine innere Unruhe oder sie sind überwiegend in der Erstarrung. Das ist das andere Spektrum des Überlebensmodus. Und sie verhalten sich ganz ausdrücklich nicht in Tüdelchen normal, aber sie empfinden das so, weil sie überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten haben. Das Nervensystem hat nie gelernt, wie sich das anfühlt, zu chillen und entspannt und in Ruhe und Sicherheit zu sein. Und deswegen glaubt man, ja, wieso, das ist doch ganz okay. Ja, so bin ich halt, das ist normal.
Ja, genau, ist auch meine Erfahrung, dass dieser hohe Stresslevel in unserer Gesellschaft ja normal ist. Ne? Wir sagen ja auch, wir haben eine sympathikotone Gesellschaft. Und wenn ich selber bei mir gucke, bis 40 war ich selber in diesem Stresslevel, ne? Da bin ich selber so hochgelaufen, habe es auch nicht kapiert. Ich habe es auch für normal gehalten, weil ich auch, ich bin schon mit 16 ausgezogen, ich habe immer viel gearbeitet und ich würde sagen, ich war immer so im Überleben, auch existenziell immer am Schauen, was muss ich machen? Und dann habe ich irgendwann mich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt und habe festgestellt, okay, mein Nervensystem ist ein großes Thema und habe kapiert, ich muss aus der Erschöpfung raus, aber da hat auch mein Körper gesprochen. Das ist ja das, was dann auch passiert. Also ich hatte wirklich die Hände offen und mein Körper hat gesagt, du kannst nicht mehr, du bist handlungsunfähig. Und ich hatte Glück, ich hatte wirklich Hilfe von außen. Ich hatte gute Freundinnen und Therapeutinnen und habe auch mit Nahrungsergänzung gearbeitet und habe dann für mich begriffen, wirklich begriffen, zu entschleunigen. Und aus diesem Stress, Hamsterrad auszusteigen, habe aber gemerkt, und das passt zu dem, was du gesagt hast, dass ich erstmal Angst habe, weil das ungewohnt ist. Mein System kannte ja gar nicht dieses im eigenen Rhythmus leben. Und die 3 Monate waren lang genug, um das zu verstehen. Seitdem kann ich nicht mehr in diesen Stressrhythmus zurück, was gut ist. Aber ich nehme wahr, dass ich damit eigentlich fast ein Außenseiter bin. Also es gibt, also ich merke, dass die meisten in meinem Freundeskreis mit wenigen Ausnahmen auch so hoch laufen und es für normal halten. Und das ist wirklich das, was ich beobachte. Dass, ja, und das ist ja auch oft, wenn Leute zur Beratung kommen, es ist normal, dieser Stresslevel. Ja, und das ist auch die Frage, wie geht man mit um? Man kommt ja meistens erst, wenn wirklich der Körper spricht. Der sagt dann ja Zeichen. Und es geht ja jetzt auch nicht darum, Leute irgendwo zu sagen, du musst gucken, sondern die Frage ist, finde ich auch, wie gehe ich mit meinen Schutzprogrammen um? Also wann kann ich die ablegen? Wann stören sie mich überhaupt? Ne? Das ist ja ein großes Thema, weil es, wie du sagst, es ist normal in unserer Gesellschaft, auf diesem hohen Level zu laufen. Und da gibt es ja Studien, je stressiger der Job ist, umso stressiger wird auch die Freizeit gestaltet als Ausgleich. Weil sonst also, das Nervensystem wahrscheinlich ungewohnt runterfahren würde, ne?
Und das würde Angst machen, wie du sagtest, weil der Zustand ja gar nicht bekannt ist. Und ganz wichtig wäre mir an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass das, was wir hier so gerade erörtern und betrachten, das ist tatsächlich nicht unsere Privatmeinung, sondern führende Traumatologen sprechen davon, dass wir in einer komplett traumatisierten Gesellschaft leben. Das ist mir tatsächlich ganz wichtig, nicht irgendwie um Angst zu machen, aber eben um nicht runterzuspielen und zu sagen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm, irgendwie komme ich damit schon zurecht. Und dann ist natürlich auch die Frage, ja, na klar, kommen wir irgendwie damit zurecht? Dadurch kennzeichnen sich ja Überlebensstrukturen, dass man es trotz widriger Umstände schafft, nicht abzusaufen. Aber es ist ja ein riesengroßer Unterschied, ob ich überlebe oder ob ich mir mal die Kapazität erarbeiten kann, mir die Frage zu stellen, was ist eigentlich Leben? Und wie möchte ich eigentlich leben? Und dann vielleicht gleich noch in dieser Bugwelle dahinter, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? Und welche innere Haltung ist eigentlich meine innere Haltung und nicht diejenige, die ich oktroyiert bekommen habe? Also da tauchen ganz, ganz viele Fragen im Schlepptau auf.
Genau, und wir versuchen das jetzt wirklich in einer kurzen Einheit zu erklären. Ne? Genau, das sind alles wirklich hochkomplexe Themen. Und genau, es geht darum, da wirklich einmal so ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, genau, wobei, Entschuldigung, wenn ich jetzt dazwischen rede, im Prinzip ist das ganz einfach. Also diese biologischen Prinzipien sind super easy. Genauso wie wir es besprochen haben. Ne? Kind hat widrige Umstände, hängt im Überlebensmodus fest, kommt nicht mehr runter und hält das für normal. Ist nicht schwer zu verstehen. Aber die Auswirkungen, die sind so wahnsinnig komplex, was schlicht nur daran liegt, dass wir ja nichts ohne unseren Körper tun. Also egal, ob wir arbeiten gehen oder uns mit Freunden treffen oder den Garten umgraben, wir haben unseren Körper immer dabei. Und das macht dann eben deutlich, dass es keinen Lebensbereich gibt, der von diesen traumatischen Erfahrungen unbeleckt ist. Das Trauma ist damit überall, weil wir überall mit unserem Körper sind.
Genau. Und ja, und dann gehen die Programme, die Schutzprogramme ja immer unbewusst los, ne? Und dann, genau, und deswegen ist es so schwer zu greifen. Und dadurch, dass wir das ja so in Anführungszeichen als gesellschaftlich normal sehen, diesen Stresswahnsinn, ja, ist es auch so schwierig, da zu handeln oder so ein, obwohl es ändert sich ja viel, ne? Es gibt ja, finde ich, viel, viel mehr, die ja jetzt wirklich auch, wie du sagst, sagen, es ist wissenschaftlich gesichert, dass wir eine traumatisierte Gesellschaft sind. Und das habe ich mir selber ist das vor einigen Jahren bewusst geworden. Und ich freue mich immer, wenn ich es bestätigt bekomme von Experten und Fachleuten, von Studien, dass es wirklich so ist. Und wenn man genau guckt mit den neuesten Forschungsfeldern und einfach ein bisschen, wie du sagst, einfach und logisch denkt, dann ist es ja klar. Und das fängt in der Kindheit an mit Eltern, die selber überfordert sind aus ihrer eigenen Geschichte. Dann kommen wir in die Kindereinrichtung, da müssen wir uns auch anpassen. Kindergarten geht vielleicht noch. Aber spätestens in der Schule gibt es dann strenge Konstrukte. Okay. Die auch, wenn man guckt, wie Bindungsforschung geht, wie Bildung geht, wie es Gehirn geht, überhaupt nicht mehr up to date sind. Und das ist ja das Dramatische. Also einen ganzen Tag sitzen ist nichts fürs Nervensystem. Strenge Pläne durchzugehen, ohne Freude am Lernen zu vermitteln, das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Aber das Schulsystem ist noch so und da sind wir ja bis 15, 16. Bis die Pubertät kommt. Und dann erst entdecken wir die eigene Welt. Aber dann sind wir in der Welt, wo wir alle ja schon so quasi geprägt sind, ne?
Ja, ganz genau. Wir könnten da so richtig in die Vollen gehen und unsere eigene Welt kreieren, so wie Pippi Langstrumpf und die Welt, die uns gefällt. Das Problem ist nur, dass wir die Zutaten gar nicht mehr haben, weil die erstickt wurden. Das heißt, wir haben gar nicht mehr Zugriff auf unsere vitalen Lebendigkeitspulse. Wir haben keinen Schimmer, worin eigentlich unsere Talente bestehen oder was wir womöglich für Gaben haben. Das konnten wir überhaupt nicht entfalten, entwickeln, erforschen, weil wir ja gezwungen waren, die Lerninhalte zu assimilieren, die andere sich für uns ausgedacht haben. Völlig unabhängig davon, ob uns das interessiert hat oder nicht. Und dann finde ich es eben auch einerseits wieder so logisch, und andererseits aber auch so erschütternd, wenn Menschen in einem höheren Alter, zum Beispiel mit 65, ich arbeite viel mit älteren Menschen, dann ganz entsetzt sind, dass sie überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen. Sie könnten dann ja tun, was sie wollen, aber dazu muss man ja erstmal wissen, was man will. Und die fühlen sich damit dann gleich nochmal schlechter, weil sie glauben, was muss ich für ein schlimmer und dummer Mensch sein, wenn ich nicht mal zu sagen weiß, was ich wohl wollen würde, wenn ich denn könnte. Und auch da tut die Erklärung sehr gut, dass das kein Merkmal von einem schlechten Charakter oder von einem dummen Geist ist, sondern dass sich das schlicht um eine Traumafolge handelt. Denn wenn man niemals erforschen darf, was man denn möchte und was einem gut tut, wie soll man es dann zur Verfügung haben?
Ja, und aus Sicht des Nervensystems ist ja, wenn ich immer im Überlebensmodus bin, habe ich ja gar keine Kapazität zu gucken, was ich will. Also das geht ja gar nicht. Also ich finde es auch so, ich bin ja auch sehr logisch, ne? Ich liebe ja Mathe, Chemie, Physik. Genau. Das waren die Fächer, wo ich in der Schule Glück hatte, weil ich habe die echt geliebt und hatte auch einen guten Lehrer. Und dieses Logische mag ich total. Und für mich ist es ja auch total logisch, wenn ich im Überlebensmodus bin, dann habe ich einfach mein Gehirn gar keine Kapazität zu gucken, was ist schön, was tut mir gut und was will ich eigentlich, weil ich bin damit so beschäftigt einfach irgendwie durch den Tag zu kommen.
Ja, da sprichst du natürlich was super Wichtiges an, was man auch wirklich nie müde werden darf zu betonen. Im Überlebensmodus haben wir gar keinen Zugriff auf unsere Gehirnfunktionen, einfach weil die abgeschaltet werden. Denn wenn man ums Überleben kämpft, dann braucht man keine Konzentrationsfähigkeit, man braucht auch keine Merkfähigkeit und eine Vision braucht man erst recht schon mal gar nicht, sondern muss einfach nur zusehen, dass man sich irgendwie in Sicherheit begibt. Und das ist ja auch der Grund, weshalb die Gehirnfunktionen halt runtergefahren werden. Und wenn wir in diesem Permastress sind, durch das Nervensystem, was im Überlebensmodus ist, dann sind unsere kognitiven und sozialen Fähigkeiten nicht greifbar. Wir kommen da einfach nicht dran.
Genau. Und das, was ich auch mal denke, das Thema ist, dass wir ja chronischen Stress haben. Unser Nervensystem ist ja für diesen akuten Stress gemacht, ne? Also ist ja dieser Säbelzahntiger. Und das, glaube ich, ist so irritierend und daher so schlecht greifbar, was dieser chronische Stress macht, weil der Körper da ja auch versucht, irgendwie uns gut durch den Alltag zu bringen. Und aber das hatten wir gestern auch, es ist so viel so unbewusst, ne? Also, und deswegen kann man es nicht greifen. Und dann fängt, glaube ich, auch das Gehirn an, mit bestimmten Gedanken einzuschützen. Und im schlimmsten Fall gehe ich an dieses magische Denken, was Kinder ja auch machen, um sich zu schützen. Mhm. Dass man dann einfach gar nicht mehr wirklich klar denken kann, was jetzt der nächste wirklich gute Schritt wäre, sondern der Kopf fängt an, da Geschichten zu konstruieren, um sich zu schützen, je gestresster ich bin und je länger das schon anhält.
Ja, ganz genau. Und dieses, so wie du es nennst, magische Denken, das hat dann noch ein kleines Geschwisterchen, dass man nämlich anfängt, seine Glaubenssysteme zu ventilieren im Verstand. Und die sind niemals freundlich, die sind immer niederschmetternd, weil diese Glaubenssätze, das sind ja nicht die Sätze, die wir selbst gebildet haben, das sind ja sogenannte Introjekte. Das sind die Stimmen, die wir von unserer Herkunftsfamilie so oft gehört haben, dass wir sie nach innen genommen haben und die tönen dann wie unsere eigene Stimme. Ist das aber gar nicht, das sind andere äußere Stimmen. Und das Wort Stress, was zwar angemessen ist und biologisch auch richtig ist, das gefällt mir deshalb nicht so gut, weil das irgendwie ein bisschen zu unpräzise ist, weil jeder hat irgendwie Stress, der Manager hat Stress, weil er seine Termine nicht alle geregelt kriegt und so weiter. Ich finde es immer noch ganz wichtig zu sagen, dass es sich hier nicht um mentalen Stress handelt oder nicht ausschließlich, sondern dass es sich um neuronalen Stress handelt. Und das ist eben das, was du ja auch immer wieder sagst. Das ist das Unbewusste. Das kriegen wir gar nicht mit. Aber das ist der Stress, den wir auf Nervensystemebene empfinden und der nicht vergleichbar ist mit dem mentalen Stress, den man einigermaßen unter Kontrolle kriegen kann, wenn man Atemübungen macht oder eine geführte Fantasiereise oder sowas in der Art. Aber dieser neuronale Stress, der lässt sich davon überhaupt gar nicht beeindrucken. Da kannst du ganz viele Fantasiereisen machen. Da tobt immer noch der Überlebenskampf.
Ja, und da sind wir wieder im Körper, im autonomen Nervensystem, das Unbewusste. Und das ist ja das, worum es im nächsten Teil gehen wird, dass wir das auch ursächlich über den Körper angehen können. Ne? Zwar mit kleinen Schritten und wirklich vorsichtig, aber es gibt hier auch Ideen, wie das neurogene Zittern, wo wir dann im nächsten Teil drauf eingehen, um einfach zu wissen, es gibt hier Lösungen, die eigentlich auch einfach sind, wenn man so hinschaut. Wir machen alles so kompliziert, aber es sind oft die einfachen Dinge, die uns gut tun, wie in den Wald gehen. Ne? Das bringt auch runter.
Ich könnte jetzt was ganz Gemeines sagen. Die einfachen Dinge kosten nichts. Ne? Genau. Ja, das ist natürlich jetzt so eine schnodderig hingerotzte Aussage. Aber natürlich lebt ja unsere Gesellschaftsform davon, dass wir gut konsumieren. Genau. Und im Wald gibt es ja glücklicherweise noch keine Eintrittskarte. Und deswegen wird das auch nicht gehypt. Deswegen wird nicht darauf hingewiesen, geh mal in den Wald, sondern es wird dann eher darauf hingewiesen, mach mal eine Drei-Schritte-Methode oder einen 8-Punkte-Plan. Und der kostet jetzt auch nur Black Friday so und so.
Ja. Genau. Und es passt im Endeffekt, passt diese irre Marketingwelt ja wieder zu unserem Nervensystem, was im Überlebensmodus ist. Das kriegt dann quasi die Angebote. Ich weiß, wie du überlebst, weil du die Kapazität nicht hast. Das denke ich auch, es ist kein großes Interesse in unserer Gesellschaft, dass wir zufriedene, glückliche Menschen sind, die entspannt sind, aber ich möchte das sein und ich möchte auch mehr Menschen dazu animieren, und das ist ja, finde ich, auch so schön, du merkst, die Sehnsucht ist bei den Leuten ja da, es sind ja wirklich die einfachen Dinge, es ist ja das, was zur Polyvagaltheorie passt, es sind ja andere Menschen, die uns gut tun, mit denen wir uns wohlfühlen. Es sind ja dieser gemeinsame Spaziergang oder abends irgendwo draußen den Sonnenuntergang genießen. Wie du sagst, es kostet nichts. Und das sind, finde ich, da kann ich jetzt erstmal nur von mir sprechen, wenn ich so Situationen, Momente habe, das ist das, was meine Seele nährt, wo ich merke, hier komme ich runter. Ne? Also das
ja, du bist ja auch eine fortgeschrittene Claudia. Weil die Menschen, die noch nicht fortgeschritten sind, sondern die auf dem, naja, Anfängerniveau ist irgendwie auch blöd, weil im Sinne von Zen sind wir alle immer Anfänger, aber die spüren ja das, was nährt, gar nicht mehr. Mhm. Deren Empfindungen werden ja umgelenkt und dann wird eben sogar du wirst dann glücklich sein, wenn du dir das neue Auto gekauft hast oder wenn du den Luxusurlaub dir gebucht hast. Das wird ja immer auf äußere Dinge gelenkt. Genau. Und wenn man dann so sagt wie du, ja, aber ich spüre, dass mich das gar nicht nährt, da liegt schon sehr viel Lebenserfahrung drin, weil dazu musst du erst mal kommen zu diesem Ergebnis, dich umgucken, sagen, uiuiui, eigentlich habe ich doch so ganz viel, warum geht es mir denn trotzdem nicht gut? Mhm.
Ja, und es war ja auch ein Weg, ne? Das ist ja auch nicht auf einmal passiert. Ich habe ja wirklich schon früh gemerkt, dass es mir nicht gut geht vom Nervensystem und habe auch wirklich viel hingeschaut, viel an mir gearbeitet. Und ja, mit 40 war für mich so dieser Knackpunkt, dieses Verstehen, dass ich extreme Schutzprogramme habe und dass dieser Dauerstress, das war, weil ich einfach mich ja selber mit dem Körper beschäftigt habe. Ich bin ja ausgebildete Heilpraktikerin und zu verstehen, okay, wenn ich so weitermache, das ist ungesund, ne?
Ja, genau.
Das war wirklich auch so eine, sind ja immer dann so Erkenntnisse. Und wie gesagt, ich brauchte aber auch den Körper, der spricht. Also das ist, war nicht schön, es war keine schöne Zeit, aber es war eine heilsame Zeit. Das kann ich nicht anders sagen. Und ich glaube auch, das wird ja auch oft so vermittelt mit diesen ganzen Mindset-Sachen, du musst nur das machen und alles ist gut. Und das, finde ich, macht wieder Druck und das stimmt so für mich nicht. Ne? Also
klar, so wie wir gestern gesagt hatten, der Körper ist der Schlüssel. Und natürlich ist ein gut sortiertes Mindset immens hilfreich, aber damit kriegt man keine Körperzustände weg. Und Trauma hängt nun mal im Körper.
Genau, und trotzdem haben wir Kraft der Gedanken. Das ist beides für mich klar, ne? Also beides gehört zusammen, aber es ist erstmal den Körper zu sehen.
Ja, und da machst du... Ja, das stimmt natürlich, nur da machst du jetzt gerade wieder so ein neues Feld auf. Was für Gedanken bringt denn wohl ein dysregulierter Körper hervor? Das sind keine positiven Gedanken. Und das heißt, wir manifestieren tatsächlich ständig, aber wir manifestieren aus dem Topf unseres dysregulierten Nervensystems und ziehen uns entsprechend wieder destruktive Dinge ins Leben. Das ist halt der Mist. Also in so vielen Transformationsseminaren oder Manifestationskursen wird ja so getan, als könnten wir noch gar nicht manifestieren und müssten das lernen. Das ist nicht die Wahrheit. Wir manifestieren ständig, aber die Qualität, die wir uns da manifestieren, die tut uns nicht gut und die ist nicht heilsam. Und wir können das aber erst ändern, wenn unser Körper die Kapazität dazu freischaltet. Mhm. Na, also ist ja im Körper angelangt.
Genau. Das war deswegen gucken wir jetzt einfach mal mehr auf den Körper wieder. Genau. Und das ist jetzt ein großes Feld mit den Bindungstraumata, aber ich glaube, so die wichtigsten Sachen haben wir so inhaltlich transportiert, oder hast du das Gefühl, es fehlt noch was Wichtiges? Weil wir können ja wirklich nur so einen kleinen Einblick geben und genau.
Also wenn wir schaffen, die Menschen neugierig zu machen, dass sie vielleicht selbst Fragen entwickeln, vielleicht selbst in die Recherche gehen, dann finde ich, haben wir einen guten Job gemacht. Weil sowas Komplexes zufriedenstellend bis ins Detail zu beantworten,
das ist auch nicht die Idee. Es ist die Idee, einfach mal eine neue Welt zu eröffnen und zu zeigen, es geht über den Körper. Einfach zu sagen, ja, da gibt's einfach eine andere Möglichkeit, wie ich wirklich wieder in eine gute Selbstregulation finden kann. Und das geht auch nicht zack, heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, der aber auch ganz spannend sein kann und bei dem man sich kennenlernen kann, und zwar so, wie ich vielleicht auch neue Freunde kennenlerne, nicht auf einmal mit Hauruck-Methoden, sondern Stück für Stück. Und deswegen ist es für heute so rund, und ich würde auch in den Shownotes einfach ein paar YouTube-Videos noch verlinken, wo man quasi einfach mehr über die Polyvagaltheorie erfahren kann. Und wie gesagt, und wer neugierig genug ist, man findet wirklich mittlerweile viele gute Videos.
Wir haben jetzt ja gewissermaßen so eine Hänsel- und Gretel-Spur gestreut.
Genau.
Und wenn man der folgt, dann weiß man auch, in welche Richtung man recherchieren kann.
Ne? Genau.
So. Also von daher passt schon. Gut.
Okay, dann schon mal vielen Dank für das Gespräch zur Selbstregulation.
Ja, danke dir, Claudia.
Und dann geht's beim nächsten Teil weiter mit noch mehr Körper.